ARD.
Im Rennen um die Champions League hat Borussia Dortmund weiter richtig gute Karten. Der Siegtorschütze gegen Hoffenheim war Waldemar Anton und der verlustierte sich danach an Floskeln.
Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir gucken von Woche zu Woche. Wir haben uns natürlich viel vorgenommen. Ich glaube, wenn wir so lange wie möglich viel Druck machen nach oben hin, ist noch vieles möglich. Aber wir müssen unsere eigenen Aufgaben lösen und am Ende gucken wir, was daraus wird.
Im Kampf um den Klassenerhalt ist auch weiter Spannung drin. Heidenheim gewinnt spät in Stuttgart und Kiel auch spät gegen Gladbach durch dieses Tor.
Nachgeschossen von Porat, Ball kommt runter im 16er und das Tor! 4:3 für Holstein Kiel. Zuto Machino.
Ja, und in Liga 2 geht das Schneckenrennen um den Aufstieg weiter. Kein Sieg der Top 6 Teams. Der HSV verliert sogar. Davy Selke bleibt aber gelassen.
Aber wir intern, wir bleiben klar. Wir gehen den Weg weiter. Wir sind nicht ohne Grund da oben, weil wir auch schon gezeigt haben, zu was wir imstande sind zu leisten.
Ja, und das und noch mehr besprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Seid gegrüßt, das hier ist die Nachbesprechung des 31. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Tobi Schäfer und bei mir ist heute Anne Hild.
Hi.
Hallo Anne, wir haben viel vor heute. Es gibt viel zu besprechen in erster und zweiter Liga natürlich auch. Das machen wir auch chronologisch. Erst die erste und dann besprechen wir die Lage in der zweiten Liga. Und wir beginnen mit dem Tor des Spieltags in der ersten Liga. Und es ist es nicht, weil es besonders schön war, sondern es ist das Tor des Spieltags, weil es am meisten diskutiert wurde bisher. Ja. Es ist das 3:2 von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim durch Waldemar Anton in der 90. plus 5, also ein ganz spätes Tor. Und die Diskussion haben jetzt alle mitbekommen. Dortmunds Chukwuemeka und Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann rasseln vorher richtig zusammen. Die Hoffenheimer sahen da ein Foulspiel und Oliver Baumann, der war sprachlos.
Sorry, das verstehe ich nicht. Da habe ich kein Verständnis. Er hat genug Zeit, sich das danach anzugucken und eine klare Entscheidung zu treffen. Und Entschuldigung, aber ich verstehe es nicht.
Ja, man merkte eben, glaube ich, auch so diese kleine Delle noch an. Er sah ja auch mitgenommen aus. Das hat ihn schon benebelt. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. War es ein Foul oder nicht?
Ich verstehe es tatsächlich. Also beides. Sowohl das Erste, er hat eine klare Entscheidung getroffen und sagt, das ist kein Foul. Ich finde, da kann man voll mitgehen, weil das einfach, die gehen beide Richtung Ball und das ist nicht, dass Chukwuemeka irgendwie nur Baumann trifft. Und dass er sich nicht anguckt, verstehe ich halt auch, weil es eben keine klare Fehlentscheidung ist. Und eigentlich war der VAR ja mal dafür da, nur bei klaren Fehlentscheidungen einzugreifen und dann im Notfall den Schiri noch rauszuschicken.
Jetzt können wir gar nicht streiten, weil wir uns da tatsächlich einig sind. Ich sehe es genauso. Ich finde auch, es ist kein Foulspiel gewesen. Man muss sogar umgekehrt dann eigentlich, wenn jetzt der Ball nicht reingegangen wäre, müsste man fast sogar über Elfmeter für Dortmund sprechen, ja, weil Baumann den Spieler schon auch irgendwie so ein bisschen trifft und Baumann auch nicht aktiv zum Ball geht. Er wehrt ihn eher ab. Chukwuemeka streift vielleicht den Ball noch so ein bisschen, aber insgesamt ist es ein unglücklicher Zusammenprall. Prall einfach, wie man ihn bei Luftzweikämpfen auch häufig hat. Wenn zwei mit dem Kopf zusammenrasseln, ist es auch kein Foulspiel. Und nur weil es jetzt sehr brutal aussieht oder weil Baumann irgendwie schon sehr verletzt ist, ist es nicht automatisch ein Foul.
Nee, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, klassischer Elfmeterpfiff. Weil das ja eigentlich oft so ist, der Torhüter geht raus, trifft dann nur den Spieler und dann gibt es Elfmeter. Und als ich Olli Baumann dann danach gesehen habe mit diesem blauen Ei an der Stirn, dachte ich so, boah, der wurde schon hart getroffen. Also ich habe mir die Szene, anders als der Schiedsrichter, habe ich sie mir oft angeschaut. Aber ja, also das ist halt, dieses Risiko gehst du ein, wenn du als Torhüter so rauskommst.
Schiedsrichter kann auch nicht abpfeifen, weil das Spiel läuft ja auch nur noch 5-6 Sekunden weiter und dann ist ja eh schon zu Ende.
Und der Baumann steht ja auch erstmal auf.
Ja. Er taumelt zwar sehr zum Tor.
Aber ich finde, das siehst du ja auch erst im Nachhinein. Also die erste Bewegung ist ja, er steht auf, um halt das Tor dann noch zu verhindern und hat gar keine Chance mehr dahin zu kommen.
Ja, aber für Borussia Dortmund natürlich maximal glücklich, weil es übertüncht, dass sie vorher erst noch ganz spät den Ausgleich bekommen haben, wenn es dann 2-2 ausgegangen wäre, würden wir jetzt ganz anders reden. So ist es Borussia Dortmund, das weiter auf dem Weg in die Champions League ist.
Ja, jetzt erstmal Platz 6, also wieder ein europäischer Platz. Das ist ja auch lange, lange her, dass sie zum letzten Mal da überhaupt zu den Teams gezählt haben. Ich finde auch, als Dortmund dann in Anführungszeichen nochmal so zurückzukommen nach diesem Nackenschlag, nach diesem Ausgleich, das wäre am Anfang der Saison auch nicht so passiert.
Und der Chukwuemeka wieder nicht in der Startelf.
Ja, ja.
Wir Kovac haben, hat nicht auf uns gehört. Wir haben ihn gefordert. Groß war ja gar nicht dabei, also es wäre die Chance gewesen.
Aber ich weiß, dass wir bei Gittens auch sehr lange gefordert haben. Der muss doch endlich mal in die Startelf und dann hat sich rausgestellt, er ist eigentlich der bessere Joker.
Wer man hervorheben muss noch, ist Julian Brandt. Das ist natürlich auch eine super Geschichte, ne? Sehr kritisiert in den letzten Wochen und jetzt macht er ein herausragendes Tor zum 2-1. Also ja, das, da sieht man dann auch, was der kann.
Das wäre auf jeden Fall mein Tor des Spieltags geworden, wenn das Spiel dann nicht noch weitergelaufen wäre. Also ja, der hatte halt seine Momente. Das Problem ist, das sind halt nur Momente. Der bringt das nicht konstant auf den Platz, so wie gegen Hoffenheim.
Svensson mit zwei Vorlagen auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, und jetzt ist der restliche Spielplan von Borussia Dortmund als nächstes gegen Wolfsburg zu Hause. Dann Leverkusen und dann Kiel. Also ich bin mir ziemlich sicher, Dortmund schafft die Champions League.
Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, dass du jetzt ein Programm hast, bei dem du es eigentlich schaffen musst. Davor, in den vergangenen Wochen hat sich Dortmund ja oft darüber definiert, dass jeder sie schon abgeschrieben hatte und sie dann als Underdog in jedes Spiel gehen konnten. Ich bin da noch nicht so sicher, ob wir die nächstes Jahr in der Champions League sehen.
Aber sie haben natürlich aktuell erstmal ganz viel Momentum, genauso wie der Sportclub Freiburg. Und die haben auch ein Tor des Spieltages geschossen, beziehungsweise Max Rosenfelder hat das getan. Das war der 1:0-Siegtreffer für Freiburg in Wolfsburg. Das erste Bundesligator von Max Rosenfelder. Guter Zeitpunkt dafür.
Und wir haben am Donnerstag über Mansami ausführlich gesprochen. Ja, auf jeden Fall guter Zeitpunkt. Ich war mir eigentlich sicher, dass für Freiburg in Wolfsburg was geht. Hätte sogar eigentlich höher ausgehen können, aber ja, fragst du dann halt auch nicht, wenn du auf dem Champions-League-Platz stehst.
Haben ja auch in Überzahl gespielt und Rosenfelder als Rechtsverteidiger diesmal gespielt, mit einer super starken Passquote auch. 88% für einen Rechtsverteidiger ist das gut. Und als gebürtiger Freiburger ist es natürlich eine Traumstory, jetzt vielleicht seinen Club dann in die Champions League zu schießen. Dem würde das auch gefallen, dem Max Rosenfelder.
Ja, würde sich sehr schön anhören. Ich glaube, aber es ist noch ein Weg, den wir gehen müssen. Es sind jetzt noch 3 Spieltage. Ja, wir stehen gut da. Und trotzdem ist oben, glaube ich, alles so eng, dass da noch viel passieren kann. Von daher geht es einfach weiter zu punkten und dann schauen wir, wofür es am Ende reicht.
Bei wir stehen gut da, muss ich ja noch kurz hinzufügen, dass die negative Tordifferenz Freiburg schon zum Verhängnis werden könnte. Ne? Die haben eine negative Tordifferenz und stehen unter den Top 4. Ich glaube, es hat es noch nie gegeben, dass am Ende einer Saison eine Mannschaft eine negative Tordifferenz hatte unter den Top 4 oder 5.
Ja, andererseits, Freiburg stand ja auch oft so an der Tür zur Champions League oder an der Tür zum europäischen Geschäft und hat es dann am Ende nicht geschafft. Und irgendwie wäre das doch so, was die Fußballromantik angeht, schade, wenn sie in der ersten Saison nach Streich dann die Champions League erreichen würden.
Restprogramm Leverkusen, Kiel und Frankfurt. Klingt auch nicht ganz einfach, aber vielleicht geht da wirklich was.
Ja, mit Frankfurt hast du eventuell dann ein direktes Duell.
Ja, wobei die Frankfurter, um zum nächsten Spiel zu kommen, die sind, glaube ich, relativ safe in der Champions League. Die besiegen im Topspiel am Samstagabend Leipzig mit 4:0. Das war der 700. Bundesligasieg für die Eintracht. 2 Tore durch Ansgar Knauf. Und der hat dann mal, während wir das hier im Videopodcast uns die Tore nochmal anschauen, erklärt er uns nochmal, dass es einer der schöneren Abende seiner Karriere war.
Ja, es war ein unglaublich schönes Gefühl. Ich war auf jeden Fall mein erster Doppelpack auch hier im Stadion. Und es war einfach ein tolles Gefühl. Die Fans waren heute wieder unglaublich. Und ja, einfach nur schön.
Top Möller hat doch irgendwie über Knauf gesagt, wenn er dann wieder trifft, dann macht er 2. Also auch schön vorhergesagt.
Knauf war wieder ein Türöffner.
So.
Für die Champions League.
Ja.
Jetzt kann Frankfurt nächste Woche gegen Mainz in Mainz die Champions League endgültig eintüten. Das wäre natürlich auch wirklich verdient nach dieser Saison. Vor allem, man muss immer berücksichtigen, Marmoush ist gegangen im Winter und das zu kompensieren haben sie eigentlich dann doch ganz gut geschafft.
Ja, ich fand auch diese Spielweise dann, also dass Ekitike eigentlich ja in der Mitte gespielt hat, Knauf auf Außen und bei dem 1-0 hatten sie das ja genau getauscht. Und das hat einfach mega gut funktioniert. Also ich glaube, die haben sich jetzt einfach gefunden in der Offensive.
Aber Leipzig war schon auch ein bisschen enttäuschend, oder?
Für mich nicht mehr so sehr, weil die einfach die ganze Saison über schon nicht das zeigen, was man von Leipzig vor allem auch mit dieser Offensive erwartet. Also ich glaube, das ist halt auch ein Team, das es nicht unbedingt in die Champions League schaffen sollte nach den Leistungen.
Also man sieht, da liegt einfach irgendwie ganz viel im Argen und gefühlt hat es so richtig alles erst angefangen, seitdem Jürgen Klopp da ist, ehrlicherweise. So im Winter. Ich fand jetzt die Hinrunde, fand ich noch okay, das war jetzt auch nicht super, aber da standen sie noch ganz gut da und jetzt gibt es unfassbar viele Baustellen, das mit Xavi, dass er jetzt dann gehen soll, obwohl sie ihn fest verpflichtet haben und so, das ist alles schon irgendwie da nicht so ganz rund.
Aber ich finde, da standen sie auch oft schon besser da, als man es eigentlich erwartet hätte, also als die Spiele irgendwie gezeigt haben. Und also Marco Rose wurde ja auch in der Hinrunde schon öfter wegdiskutiert. Deswegen, ich finde, die ganze Saison ist einfach, die müssen sich eigentlich wundern, dass sie überhaupt noch da oben mit dabei sind, und das liegt einfach nur daran, dass andere Teams patzen.
Ja, und das Restprogramm von RB ist Bayern, Bremen und Stuttgart. Da kann es zum Beispiel gegen Bremen ja auch dann nochmal ein entscheidendes Duell geben.
Ja.
Weil Bremen, also Bremen jetzt nur 0-0 gegen St. Pauli. Bremen ist 2 Punkte hinter Platz 6, also hinter der Conference League, und 3 Punkte hinter der Euro League. Warum nicht? Also die Champions League ist, glaube ich, war sowieso nie Thema, aber irgendwie was Europäisches. Ja, für Bremen.
Ja, also ich finde, nach dem Spiel gegen St. Pauli sehe ich die jetzt auch nicht unbedingt im internationalen Geschäft. Und da muss man, eigentlich habe ich ja am Donnerstag auch schon mal so angedeutet, vielleicht froh sein, wenn sie es nicht machen, weil eben diese Dreifachbelastung, weiß ich nicht, ob du dafür einen Kader hast.
Hast ja Zeit, dir einen zu bauen.
Ja, aber hast du auch Geld? Also wenn du einen Oliver Burke schon ziehen lassen musst?
Ja, das wäre natürlich eine Traumgeschichte gewesen, ne? Oliver Burke nur eingewechselt.
Spät eingewechselt.
Ja, da hast du dich auch gefragt, naja, ist das jetzt irgendwie vielleicht die Bestrafung für seinen Transfer-Move?
Ja, Ole Werner hat ja eigentlich vorher, also er hat nicht eindeutig gesagt, er wird so weiterspielen, aber es überrascht dann schon ein bisschen, wenn du 4-mal die gleiche Startelf hast, 4-mal gewinnst und dann machst du einen Wechsel und das ist Oliver Burke raus.
Mhm. Aber er hatte dann ja die Chance oder macht das Tor und dann war es ganz knapp abseits. Und trotzdem denke ich, und das meine ich jetzt mit diesem Spiel dann am übernächsten Spieltag gegen Leipzig, das kann dann ja nochmal so ein Endspiel sein, auch um Europa für Werder.
Ja, weil Leipzig da vielleicht noch rausrutschen wird, aber vielleicht fängt sich Mainz auch wieder oder Gladbach.
Wir machen mal weiter und kommen zum Jubiläum des Spieltages. Und das kann natürlich nur eins sein. Das kann nur das 500. Bundesligaspiel von Thomas Müller sein. Beim Bayern-Sieg gegen Mainz 3-0. Lass uns vorher das Spiel erst kurz besprechen und über den Spieler des Spiels. Das war nämlich Leroy Sané. Mhm. Der macht das 1-0, sein 10. Saisontor. Der hat jetzt zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere zweistellig getroffen.
Das ist auch krass.
Das hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, also von dem hast du ja schon viel früher viel mehr erwartet. Mhm. Aber der ist ja auch immer so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben. Und auch in dieser Saison, ehrlicherweise, gab es ja Phasen, wo du dachtest, naja, wenn Sané da steht, der trifft eh nicht.
Mhm. Aber in diesem Spiel, der Mann des Spiels, meiste Torschüsse, 2-mal Pfosten noch getroffen, hat die meisten Zweikämpfe geführt. Die anderen Tore durch Olise und Eric Dier. Und dann gab es eben Thomas Müllers 500. Spiel. Per Einwechslung, 6 Minuten Einsatz war es nur.
Ja, erst spät.
Aber nicht, weil er noch angeschlagen war. Das hat zumindest unser Reporter Christoph Nahr im Interview danach herausgefunden.
Na, wie man ja schon in den letzten Wochen auch lesen konnte, aufgrund meines Alters habe ich eh nur noch Luft für 6 Minuten. Und dementsprechend war das jetzt eigentlich gar nicht anders als sonst.
Beschäftigen Sie sich jetzt schon sehr intensiv mit Ihrer Zukunft? Wie weit sind Sie mit Ihren Gedanken, wie es bei Ihnen weitergeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Hauptteil meiner Gedanken, da geht es ums Kurzfristige. Also wenn man heute dann so ein bisschen realisiert, dass das vorletzte Heimspiel war, dann ist es einerseits einfach schön, wie die Fans dann auch reagieren. Andererseits auch ein bisschen komisch, dass man dann, ich habe es draußen gerade gesagt, dass man dann das Gefühl hat, okay, ein Spiel darf ich noch und dann danach brauche ich ein Ticket. vielleicht, schauen wir mal. Die Ordner kennen mich noch. Und zu der weiteren Zukunft habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Tatsächlich mit dieser Konstellation, mit der Club-WM ist es für mich auch noch mal ein bisschen angenehmer, weil da einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit ist. Und dementsprechend habe ich das eigentlich für nach der Saison angesetzt, mich da zu orientieren.
Also ich werde Thomas Müller vermissen.
Ja, die Interviews vor allem. Aber wir werden ihn ja sicherlich irgendwo als, keine Ahnung, in anderer Funktion dann sehen. Also man wird ihm weiterhin reden hören, glaube ich. Aber als Spieler hat das natürlich immer eine besondere Würze. Thomas Müller wird sich aber ärgern, dass die Bayern nicht schon deutscher Meister geworden sind. Denn er hätte, glaube ich, lieber zu Hause den Titel gefeiert.
Ja, auf jeden Fall. Und wer weiß, ob er in Leipzig dann überhaupt spielt, wenn seine Luft aktuell nur für 6 Minuten reicht. Nee, aber also ist ja wirklich dann halt die Frage. Andererseits, Kane hat die 5. gelbe Karte gesehen.
Ja.
Das heißt, der ist nicht dabei. Dann kann er den ersetzen.
Ja, das war bei Harry Kane natürlich auch eine große Geschichte am Wochenende, die 5. gelbe für eine kleine Nicklichkeit eigentlich.
Ja,
da kann man
halt mehr oder weniger.
Ja, da kann man mit Fingerspitzengefühl auch sagen, nee, komm, lass das mal, aber ich gebe dir jetzt kein Gelb. Aber die meisten Schiedsrichter gucken auch eben nicht, wie viele gelbe Karten hat er schon.
Ja.
Und Harry Kane kennt es aus England ja anders. Da gibt es eine andere Regelung mit den Sperren. Aber es hat natürlich irgendwie auch eine ganz besondere Ironie, ne, dass er nach Bayern kommt, um Titel zu gewinnen. Und dann gewinnt er in seinem ersten Jahr keinen Titel. Und bei seinem ersten Titelgewinn, dann sitzt er nur irgendwie auf der Tribüne oder auf der Bank.
Ja, also ich finde das okay, dass der Schiedsrichter nicht vorher guckt, so, ist das jetzt eine Sperre oder welcher Spieler ist das? Nee, die Bayern brauchen den für die Meisterschaftsfeier nächste Woche. also ist halt dann auch dumm, ne? Du kannst dich ja auch fair verhalten.
Vielleicht holen die Bayern in Leipzig nächstes Wochenende ja auch noch nicht den Titel.
Ne?
Vielleicht tun sie ja Harry Kane und Thomas Müller und den Fans den Gefallen und warten bis zum nächsten Heimspiel.
Ja.
Liegt alles immer so ein bisschen daran, was macht Leverkusen? Leverkusen hat jetzt Augsburg geschlagen mit 2-0. Aber das ist eigentlich alles egal, weil bei uns interessiert sich jeder nur dafür, was macht eigentlich Alonso in der kommenden Saison und Florian Wirtz. Da wissen wir immer noch nichts Neues, ne?
Nee, aber Simon Rolfes hat, glaube ich, bei den Kollegen vom ZDF so ein bisschen angedeutet, dass es da in der kommenden Woche was geben könnte. Also er hat es nicht explizit gesagt, aber es hat sich so angehört, als würde da jetzt bald eine Entscheidung fallen.
Ja, Fernando Caro hat auch gesagt, wir müssen mal in spätestens 3 bis 4 Wochen wissen, was Sache ist. Also ich finde, so lange kann man nicht mehr warten, dann ist die Saison vorbei.
Ja, aber dann hast du halt immer noch die Sommerpause. Also ich meine, der neue Trainer würde ja jetzt eh noch nicht anfangen.
Ich kann mir vorstellen, dass sie erstens noch warten wollten, ob das mit dem Titel wirklich nicht mehr klappt. So,
das
ist ja rechnerisch jetzt noch nicht fix. Und es spielt natürlich, glaube ich, für Alonso noch eine große Rolle, was passiert bei Real Madrid. Da gab es jetzt einen ganz großen Eklat im Spiel gegen Barcelona, haben sie es verloren und es sieht ja alles danach aus, als würde Ancelotti dort aufhören. Und dann ist eigentlich ist nur noch eine Frage der Zeit, bis verkündet wird, er geht zu Real. Also alles andere würde mich sehr wundern.
Ja, mich auch.
Was haben wir noch auf dem Zettel? Herzlichen Glückwunsch übrigens an die Frauen des FC Bayern. Die sind nämlich schon deutscher Meister. Ne? Das müssen wir an dieser Stelle noch erwähnen. Und wir
ja, aber feiern können die auch noch nicht. Die haben ja noch das DFB-Pokalfinale, anders als die Männer.
Ja, aber ein bisschen feiern. Donnerstag ist das.
Am Donnerstag,
ne?
Ist das.
Ja, gut, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und in der Bundesliga der Männer, da gucken wir jetzt in den Abstiegskampf. Und da gab es nämlich einige Spieler des Spieltages, beziehungsweise eigentlich würde ich jetzt mal zwei nennen. Schuto Maschino und Matthias Honsack. Die haben nämlich ganz, ganz wichtige Tore gemacht für ihre Teams. Fangen wir mal an mit Matthias Honsack. Er hat das Heidenheimer 1-0 in Stuttgart gemacht.
Und Larsen arbeitet mit zurück, will sich damit der Hacke befreien, klappt aber nicht so ganz. Und dann ist es doch vielleicht noch mal die Möglichkeit und das 1-0 für Heidenheim. Matthias Honsack eben eingewechselt und das ist jetzt hier ein Heidenheimer Partyhaus in Stuttgart.
Hattest du auch so Arjen Robben-Vibes bei dem Tor?
Ein bisschen schon, ja.
Ja, weil er dann so von außen in die Mitte reinzieht und abschließt.
Vor allem 89. Minute, Heidenheim lebt tatsächlich noch. Ich meine, in Stuttgart zu gewinnen ist aktuell, glaube ich, nicht so schwer. Das war die fünfte oder sechste Heimpleite in Folge für den VfB.
Die ehemalige Heimmacht, ne?
Die sind mitten im Kopf offenbar schon im Pokalfinale.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, bei Stuttgart ist die Luft einfach raus. Und das Thema Chancenverwertung ist wieder da, weil die Chance wäre ja da gewesen, für Stuttgart das Spiel zu gewinnen. Aber wenn deine Torschützen alle, also Demirovic, Undav, Woltemade eingewechselt, wenn keiner von denen trifft, da machst du halt nichts.
Ja, und bei Heidenheim auch noch ganz wichtig, wir haben es vorm Spiel gesagt, da waren ganz viele Spieler gefährdet, eine Gelbsperre zu bekommen. 6 Spieler waren gefährdet, dann gab es 4 gelbe Karten für Heidenheim, aber nur ein Spieler hat sich eine Sperre eingehandelt. Niklas Dorsch ist kein ganz unwichtiger.
Ja.
Er ist also jetzt aber der Einzige, der dann fehlt, nächste Woche gegen Bochum.
Das
und das
könnte
ist
halt
natürlich
entscheidend sein, ja.
Ein absolutes Endspiel. Da kommen wir gleich zu, müssen vorher aber noch über den anderen Spieler des Spieltages sprechen, nämlich Schuto Maschino. Beim 4-3 von Kiel gegen Gladbach macht er seinen 3. Doppelpack in dieser Saison und zwar in der 90. Minute plus 1. Auch ja, Kiel nach wie vor am Klassenerhalt offenbar sehr interessiert.
Ja, und dann halt auch jedes Mal nochmal zurückzukommen, wenn Gladbach den Ausgleich macht, das ist halt, ja, die leben anscheinend doch noch. Ich hatte die eigentlich schon so gut wie abgeschrieben. Ist natürlich auch noch ein weiter Weg bis zum Relegationsplatz, aber... Wer weiß.
Die haben so viele Torschüsse abgegeben wie noch nie in dieser Saison, aber Gladbach lässt ja ligaweit auch die meisten zu. Also das war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Es war der erste Sieg seit 2 Monaten und Kiel spielt jetzt dann noch gegen Augsburg, Freiburg und Dortmund, was ehrlicherweise doch schwerer klingt oder ziemlich schwer klingt.
Ja, und vor allem, also Augsburg weiß ich jetzt nicht, ob die hier noch ernsthaft in Richtung Europa schielen, aber... Bei Dortmund könnte das halt auch das entscheidende Spiel um die Champions League werden. Da wird auch niemand abschenken.
Ja, und bei Freiburg eben auch. Aber ja. Gladbach ist mit Europa dann doch eher kein Thema.
Ja, glaube ich auch. Also das war ja im Prinzip ab dem Zeitpunkt, als die Chance da war, auf den Champions League Platz zu springen, war es dann doch zu schwierig.
3 Niederlagen in Folge jetzt für die Borussia. Einzige oder große wichtige Erkenntnis, Franck Honorat ist offenbar ein sehr wichtiger Spieler. Wenn der häufiger gespielt hätte, als ich glaube 16 Einsätze hat er nur gemacht, dann wäre die Borussia vielleicht auch woanders.
Ja.
So, dann jetzt aber, der Verlierer des Spieltages ist eindeutig der VfL Bochum. Nur 1-1 zu Hause gegen Union Berlin. Haben wir dann einen riesen Aufwand betrieben in dem Spiel. War auch eine ordentliche Leistung. 60% Ballbesitz, 55% gewonnene Zweikämpfe. Aber der VfL ist jetzt Letzter.
Ja, und auch wahrscheinlich abstiegsreif. Ne? Also es kann ja wirklich dann schon passieren, jetzt am kommenden Wochenende, dass sie im direkten Duell mit Heidenheim, dass der Abstieg dann klar ist.
Aber wie ist das zu erklären? Bochum hat in den letzten 5 Heimspielen nur 1 Punkt geholt. Dabei ist doch das sonst immer so die Festung gewesen.
Bochum hat gegen Bayern gewonnen. Das war doch immer so dieser Fluch, wenn du einmal gegen Bayern gewinnst, läuft danach nichts mehr zusammen.
Tut einem nicht gut, ne?
Nee.
Ja, du sprichst es an. Kommende Woche, am Freitag, gibt es das Spiel in Heidenheim. Und wenn Heidenheim da gewinnt, ist Bochum abgestiegen.
Ja, wäre sehr traurig. Also ich habe auch nochmal bei der Kulisse am Sonntag gedacht, eigentlich wäre es schade, wenn man das in der Bundesliga verlieren würde. Auch je nachdem, was da dann von unten nochmal hochkommt. Aber wenn du halt deine Spiele nicht gewinnst und wenn du 5-mal in Serie verlierst und dann auch nur einen Punkt gegen Union holst. Übrigens war ja ursprünglich auch mal das Ergebnis im Hinspiel. Mhm. Da ist ja jetzt noch die Frage, das soll auch in dieser Woche wohl entschieden werden, wie das Spiel endgültig gewertet wird. Und im schlimmsten Fall wären dann noch 2 Punkte weg.
Mhm. Aber Respekt vor Union, seit 7 Spielen ungeschlagen, so lange wie kein anderes Team. Und gute Besserung an Diogo Leite. Mhm. Der hat den Ball gegen den Kehlkopf bekommen und musste ausgewechselt werden. Das sah nicht so gut aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Dann machen wir jetzt einen Cut und gucken mal in die zweite Liga. Und das ist ja das Schneckenrennen des Spieltages sozusagen. Kennen wir schon aus der zweiten Liga.
Da will niemand raus.
Also wenn wir da auf die Tabelle schauen, Tabellenführer Köln verliert in Hannover und kann trotzdem nächste Woche aufsteigen. Der HSV verliert auch und bleibt Zweiter, 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Und alle Teams dahinter spielen nur unentschieden am Wochenende. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also und wir hatten noch 2-mal erfolgreichen Trainerwechseleffekt. Hannover siegt dann eben gegen Köln und Lautern schlägt mit neuem Trainer Schalke. Das besprechen wir gleich, aber erstmal ein Satz zu Köln. Aus den letzten 4 Spielen nur 1 Sieg. Hat man dann den Aufstieg verdient, wenn man so minimalistisch unterwegs ist?
Ja, es ist ja dann oft auch so, dass du sagst, naja, aber wenn du am Ende die meisten Punkte geholt hast, dann hast du es auch verdient. Also was natürlich, wenn die anderen Teams hinten dran ernst gemacht hätten, wäre weder Hamburg noch Köln noch in der Aufstiegszone. Aber die lassen alle Punkte liegen. Hm. Und jeder gefühlt aus den ersten 10 war schon Tabellenführer in dieser Saison. Und jeder hat dann was liegen lassen. Also es ist ja kein Team dabei, das es mehr verdient hätte, weil es besser performt hätte.
Na, Köln hat schon 9-mal verloren. 5 Teams haben weniger. Und jetzt muss man aber sagen, in Hannover waren sie auch in Unterzahl, fast eine komplette Halbzeit. Mhm. Und Hannover eben dann auch, wie gesagt, mit neuem Schwung durch den Trainerwechsel. Ja, da kannst du mal verlieren.
Und ich glaube, bei Hannover ist auch das Ding, dass alle nach dem Trainerwechsel die komplette Vereinsführung ja im Prinzip sagt, ja, das mit dem Aufstieg, das wäre jetzt ein Wunder. Mhm. Das heißt, du hast keinen Druck mehr. Da ist gar nichts mehr. Weder der Verein noch die Fans gehen davon aus, dass da irgendwas noch geht. Und dann kannst du auf einmal.
Mhm. Ganz anders sieht es mit dem Druck beim HSV aus. Der HSV hat in den letzten 3 Spielen 1 Punkt geholt und jetzt eben dann verloren. Ich meine, hinten raus gegen Karlsruhe schon auch Druck gemacht, viel Powerplay, aber Karlsruhe auch richtig gut, ne? Richtig guter Defensivblock gehabt.
Ja, die musst du fast auch wieder auf dem Zettel haben, zumindest mal für den Relegationsplatz. Ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, die rechnen sich auf jeden Fall Chancen nochmal wieder aus und irgendwie bleibt man in Hamburg aber gelassen. Also wir haben Davy Selke vorne gehört, der lässt sich da jetzt irgendwie nicht aus der Ruhe bringen, aber glaubst du, die Köpfe rattern schon wieder?
Ja, also Merlin Polzin hat ja vorm Spiel auch gesagt, so ja, das ist extern und ihr macht da mehr draus, als da eigentlich ist. Intern glauben wir weiter dran. Nach dem Spiel, ich weiß es nicht. Also Hamburg ist nicht wie ein Team aufgetreten, das davon ausgeht, dass es der sichere Aufsteiger ist.
Aber auch Sie wissen eben, in dieser Liga will es keiner so richtig und die Konkurrenz oder die schwächelnde Konkurrenz könnte dem HSV da in die Karten spielen. Der Rest, ich habe es gesagt, spielt nur unentschieden. Magdeburg nur 1-1 bei der Hertha. Paderborn, Elversberg 1-1. Auch ein Unentschieden mit 2 Verlierern sozusagen. Und Düsseldorf, Nürnberg 3-3. Spektakuläres Spiel, aber für Düsseldorf dann, obwohl sie hinten lagen,
Ja, hat sich, glaube ich, erstmal wie ein Sieg angefühlt und dann guckst du auf die Tabelle und denkst, ja, wir hätten halt locker auf dem Relegationsplatz stehen können.
Ja, und dann müssen wir schon zum 1. FC Kaiserslautern kommen, um zum Gewinner des Spieltags quasi dann zu kommen in der zweiten Liga. Lautern schlägt Schalke mit 2-1, das einzige Team in den Top 7, das dann eben gewonnen hat. Ragnar Ache mit dem Siegtreffer, den schauen wir uns ja auch nochmal an im Videopodcast. Ache hat 17 Saisontore gemacht. Ist eingestellter FCK-Saisonrekord in der zweiten Liga. So viele Tore in einer Saison hat nur Mo Idrissou mal geschafft, vor mehr als 10 Jahren. Und der FCK ist wieder dran am Relegationsplatz auf einem Punkt. Die Hoffnung lebt.
Ja, die Hoffnung lebt auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass da jetzt 4 Teams stehen, die alle 49 Punkte haben. Magdeburg vorne dran mit einem Punkt mehr. Ja, du musst halt auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Das ist eigentlich das größte Problem bei Kaiserslautern, weil du eben nur Siebter bist.
Ja, der neue Trainer Thorsten Lieberknecht hat auf jeden Fall irgendwas entfacht und er erklärt mal den Aufstiegskampf der zweiten Liga.
Es ist einfach Wahnsinn, wie diese Liga sich in den letzten Jahren entwickelt hat, was in den letzten Jahren immer für Kämpfe waren, gerade wenn es zum Schluss geht, ja, wo du merkst, der Kopf wird auf einmal mit das größte Problem. Und das ist halt so was, wo wir sagen, okay, warum sollten wir mit dem Kopf ein Problem haben, wenn wir nur gewinnen können.
Ja, also zwei Dinge sind schwierig, in der zweiten Liga aufsteigen und Trainer sein.
Und ich finde es schön, dass Thorsten Lieberknecht aber explizit auch nochmal sagt, dass der Kopf dann irgendwann ein Problem wird, weil das hören ja alle anderen auch. Mhm. Und die werden dann feststellen, stimmt, bei uns ist vielleicht der Kopf das Problem.
Ich glaube, das wissen die alle, die sagen nur immer, nee, natürlich, nein, wir denken nicht nach.
Das Restprogramm der Lauterer jetzt nach Karlsruhe. Ne, wir haben gerade gesagt, Karlsruhe hat vielleicht auch doch nochmal wieder Ambitionen. Dann Darmstadt und eben das letzte Spiel dann in Köln.
Wenn sie Glück haben, ist Köln dann schon aufgestiegen.
Ja, das kann natürlich sein, aber kann auch nicht so sein. Ne? Das weiß man eben nicht so genau. Wir haben am Donnerstag über das Trainerbeben in der zweiten Liga gesprochen. Es gab noch ein kleines Nachbeben. Münster hat sich von Sascha Hildmann getrennt, weil die halt abstiegsgefährdet sind. Du schüttelst schon mit dem Kopf.
Ja,
kannst du nicht verstehen?
Nee, ich kann es gar nicht verstehen. Also ich finde, wenn du so einen Durchmarsch hingelegt hast mit dem Trainer und siehe Heidenheim, wenn Heidenheim absteigt, bin ich mir sicher, dass Frank Schmidt da weitermacht. Also wenn das so gewesen wäre wie in Kaiserslautern, dass du quasi Pressemitteilung geht raus, Trainer ist weg, Pressemitteilung geht raus, neuer Trainer ist da. Dann hätte ich es irgendwie noch verstanden, dass du sagst, wir haben da jemanden, der macht's besser.
Ja, aber dann ist es ja immer auch schon von langer Hand geplant. Dann ist es keine kurzfristige Entscheidung.
Ja, genau.
Wenn
aber
du direkt
so ist
schon einen neuen
ja
Trainer hast. Ich glaube in Münster, ich meine, sie sind vorletzter, punktgleich mit dem Drittletzten. Da ist ja noch alles
es
drin.
Es hat sich ja im Prinzip nichts geändert, außer natürlich der Tabellenplatz und natürlich auf Platz 17 steigst du am Ende der Saison ab. Aber ansonsten hat sich nichts geändert.
Wir sind natürlich nicht sehr nah dran an der Mannschaft und an den Dingen, die da passieren. Aber was man so hört, ist, dass das Klima zwischen Trainer und Mannschaft jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig super war. Und dann ist es natürlich der Mechanismus des Fußballs, dass du glaubst, wenn wir jetzt hier nochmal die Option ziehen, Trainerwechsel, dann kann das noch gelingen. Also ich finde es auch schade. Ich mag Sascha Hildmann sehr gerne. Und wie du sagst, diese Reise, dieser Durchmarsch bis in die zweite Liga, ja, der ist natürlich herausragend. Aber man will dann eben doch irgendwie mit allen Mitteln versuchen, die zweite Liga zu halten. Weil das ist dann wieder ein Unterschied. Wenn du zurückgehst in die dritte Liga, sie bauen gerade das Stadion neu, das kostet alles Geld. Und ja, also so richtig überraschend ist es nicht.
Aber dann ist es ja auch nicht besser, wenn du noch zwei Trainer gleichzeitig bezahlen musst.
Auch wieder wahr. Aber wir schauen uns das mal an, was Münster noch schafft.
Also ich meine, die spielen nächste Woche gegen Magdeburg. Das heißt, Magdeburg ist ja ein Team, das aufsteigen könnte. Dann lassen die ja bestimmt Punkte liegen und die Trainereffekte waren ja sichtbar an diesem Wochenende. Vielleicht haben sie auch alles richtig gemacht und ich sag's am Ende ganz anders.
Aber es wird sich zwischen Ulm und Münster entscheiden, wer steigt ab und wer geht in die Relegation, oder? Ich glaube, Braunschweig ist jetzt 5 Punkte vor der Relegation. Die haben sich da rausgearbeitet.
Regensburg hat aber den Abstieg noch vermieden.
Ja, sie sind 6 Punkte hinter der Relegation. Das ist also schon auch viel.
Und du musst ja dann halt 2 Teams hinter dir lassen. Also ich glaube an Regensburg, glaube ich ehrlicherweise auch nicht mehr. Obwohl mich das dann halt schon beeindruckt hat.
Auf jeden Fall. Also auch da noch ein bisschen Spannung drin. Am kommenden Wochenende geht's weiter. Und dann geht's auch mit uns weiter in der Vorschau am Donnerstag. Da hören wir uns wieder. Und vielleicht vorher noch ein Hörtipp. Am Donnerstag ist das Pokalfinale.
Genau, und das gibt's live zu hören. 16 Uhr bei uns in der Sportschau-App. Conny Kleine moderiert das. Bayern gegen Bremen. Klassiker also.
Das Pokalfinale der Frauen. Seid da gerne mit dabei und auch bei der nächsten Episode Bundesliga-Update. Bis dahin, euch eine schöne Woche.
Ciao.